wie es ist, lautet mein Herz für sein Haus. Das Haus, über das wir reden, ist nicht irgendein Gebäude, sondern ist die Gemeinde Jesu Christi, du und ich. Das ist Gottes Haus. So bezeichnet er das im Neuen Testament. Wenn du 1. Timotheus 3, Vers 15 liest, dann steht das, dass wir in das Haus Gottes kommen sollen, welches ist die Gemeinde des Herrn, der Grundpfeiler der Wahrheit. Gemeinde Jesus, das Haus Gottes. Und die Bibel sagt, es gibt einen Ort, wo Gott sich festgelegt hat, zu wohnen, und das ist in seinem Haus, in seiner Gemeinde. Und deswegen ist es das Beste, wenn du in Gottesdienst gehst. Es ist das Beste, wenn du dahin gehst, wo das Volk Gottes sich versammelt, weil da hat Gott versprochen, da zu sein. Und wir haben Liebe für sein Haus. Und Liebe muss sich irgendwie ausdrücken. Ich fand eine schöne Geschichte von drei Frauen, die sich an einem Brunnen treffen und sie schwärmen einem alten Mann, der ein Weiser ist. Sie schwärmen ihm vor, was sie für großartige Kinder haben, für großartige Jungs. Und die erste sagt, mein Sohn, der ist so unglaublich klug. Die zweite sagt, die Jungs kommen vom Spielen zurück an den Brunnen. Der erste rezitiert ein Gedicht für seine Mama. Der zweite singt ein Lied. Der dritte schnappt sich die schweren Wassereimer und trägt sie einfach. Die Frauen schauen ihren Söhnen zu, fragen den Alten und sagen, welcher von denen ist der beste der Söhne? Der Alte guckt und sagt, wieso Söhne? Ich habe bloß einen Sohn gesehen. Spannender Gedanke. Woran macht sich deine Liebe zu Gott, zu Menschen sichtbar? Und wir sind uns alle einig, Sprüche alleine helfen niemandem. Sondern das, was unsere Liebe ausmacht, ist da, wo sie beginnt, irgendwem zu dienen. Und wenn deine Liebe sich nicht äußert in der ganz praktischen Handlung, bleibt es Geschwätz. Das hat Tüde verstanden, deswegen wusste er, irgendwann muss man einen Heiratsantrag machen. Das ist so, wenn Liebe immer nur im Wort besteht, ohne dass die Tat kommt, dann verhungert man vor lauter Liebe wie Eva am langen Arm. Das ist nichts. Deswegen muss man irgendwann klare Entscheidungen treffen. Großartige Sache. Und ich will euch von so einem Mann erzählen, weil wir uns oft fragen, und das ist meine Frage immer gewesen, Gott, wieso sehe ich Christen, die ihr Christsein irgendwie leben, aber man merkt nicht, dass Gottes Segen drauf ist. Wisst ihr, über was ich rede? Wo du sagst, ja, ich bin irgendwie mal gläubig geworden, ich habe meine Entscheidung für Jesus getroffen, aber so dieses brüllende, überfließende, von Gott gesegnete, übersprudelnde, übernatürliche Leben, das haben immer bloß die anderen. Ich erlebe das nicht. Und meine Frage war, wie kommst du oben auf die erste Position bei der Segensliste Gottes? Wie kommst du oben drauf? Gute Frage, oder? Wie schafft man es, dass du bei der Segensliste Gottes ganz oben drauf stehst? Und ich will euch von einem Mann erzählen, der wahrscheinlich das ungewöhnlichste Möbelstück bei sich zu Hause hatte, das man damals haben konnte. Aber mit dem Möbelstück hatte er Gegenwart Gottes. Die Frage ist, was hat den Mann so besonders gemacht, dass er genau dieses großartige Geschenk bekommen hat? Und wenn du in die Geschichte ein bisschen zurückgehst, er war nicht der Cleverste. Er hatte auch keinen Beauty-Vertrag irgendwie von irgendeiner Firma. Er war nicht besonders prädestiniert von irgendeinem König oder er war nicht auf dieser Famous-Liste für die sogenannten Berühmtheiten. Darüber steht gar nichts drin. Er war Norbert Normal oder Dorothea Durchschnitt oder wie auch immer du sie bezeichnen willst, die Leute. Ja? Also es gab nichts, was ihn irgendwie qualifiziert hätte in unseren Augen. Und auch in den Augen der damals Mächtigen stand er nirgendwo auf der Liste. Aber bei Gottes Segensliste stand der Mann ganz oben drauf. Und ich habe mich gefragt, wie hat er es gemacht? Das frage ich mich übrigens immer, wenn ich in der Bibel lese. Wie sind die Leute hingekommen, dass Gottes Segen auf ihr Leben kam? Wie kamen sie unter diesen Einfluss der Kraft Gottes? Und dieser Mann ist hochspannend. Weil damals gab es nur ganz wenige Leute, die Segen Gottes für sich abonnieren konnten. Der erste war, wenn du ein Priester warst, dann bekamst du übernatürlichen Segen. Wenn du ein Prophet warst und wenn du ein König warst, gehörtest du nicht zu diesen Kategorien, warst du draußen. Der Segen Gottes war eben nicht für dich. Und dieser Typ kriegt es irgendwie hin, Gott so zu motivieren, dass Gott ihn übernatürlich segnet. Und ich habe gedacht, das finde ich spannend. Wie kriegst du es hin, dass Gott dich segnet. Mehr, als du verdient hast. Wir gehen in die Geschichte zurück und wir müssen in die Zeit von König David. Der Vorgänger von König David war König Saul. Und es gab für das Volk Israel einen Ort, wo Gottes Gegenwart da war. Und wenn Gottes Gegenwart da war, war der Segen da. Und dieser Segen Gottes, diese Gegenwart Gottes manifestierte sich auf einer großen Kiste. Auf dieser großen Kiste waren zwei Engel drauf gebatscht worden. Und diese Kiste nannte man Lade des Bundes mit Gott. Bundeslade, Kurzform. Auf dieser Bundeslade war der Sitz Gottes. Die Gegenwart Gottes wohnte über und auf dieser Kiste. Und überall, wo diese Bundeslade war, war Gegenwart Gottes. Das war das größte Heiligtum, das das Volk Israel hatte. In dieser Bundeslade gab es drei Dinge. Die beiden Gesetzestafeln mit den 10 Geboten, den Krug mit Manna, diesem übernatürlichen Essen, das Gott vom Himmel runtergegeben hatte. Und es gab diesen grünenden Stab von Mose, der alle Wunder getan hatte, die damals nötig waren. Diese drei Dinge gab es in dieser Bundeslade und Gottes Gegenwart, man nannte das Shechina auf Hebräisch, das bedeutet Herrlichkeitswolke, die Gegenwart Gottes ruhte auf dieser Kiste. Wer die Kiste hatte, hatte die Gegenwart Gottes. Wer die Gegenwart Gottes hatte, hatte den Segen. Was glaubst du, war es erstrebenswert, diese Kiste zu haben? Ja, 100%. Die war verloren gegangen, die Philister hatten sie geraubt. Und das brachte den Philistern eine Katastrophe nach der anderen. Aber sie zurückzugeben, war ihnen irgendwie auch zu blöd. So haben sie 20 Jahre lang von einer Stadt zur nächsten gebracht. Und überall, wo die Gegenwart Gottes hinkam, fielen die Götzen und kam Krankheit und Not über diese Länder. So nach 20 Jahren war der Schmerzpegel erreicht und sie brachten auf einer Karre von Kühen gezogen, brachten sie die Kiste zurück nach Israel. Und als das rauskam, war der damalige König David wirklich clever. Und er sagte sich, hey, wenn die Gegenwart Gottes schon kommt, dann ist es das Beste, was wir tun können, diese Gegenwart Gottes nach Jerusalem in die Hauptstadt zu bringen. Da, wo sie eigentlich hingehört und ehrlicherweise da, wo auch mein Thron ist. Ich will die Gegenwart Gottes, ich will den Segen Gottes ganz nah bei mir haben. Und er ließ diesen Karren weiterfahren und das war ein Fehler. Denn Gott hatte genau bestimmt, wie seine Gegenwart zu transportieren war. Nämlich mit geheiligten Priestern, die diese Bundeslade trugen. David ließ sie weiter auf dem Karren, von Kühen gezogen. Und weil der Weg holprig war, begann die Kiste zu ruckeln. Und irgendwann drohte sie vom Karren zu fallen. Und ein Mann Usa, so heißt sein Name, kommt auf die Idee, völlig irre, und fasst tatsächlich diese Kiste an und wird sofort getötet. Weil Gegenwart Gottes hat was mit Heiligkeit im Herzen zu tun. Du kannst mit der Gegenwart Gottes keine blöden Spiele spielen. Wenn Gott kommt, dann kommt er mit seiner Gegenwart und mit seiner Heiligkeit. David ist zu Tode erschreckt, als er merkt, Gegenwart Gottes ist kein Spiel. Gegenwart Gottes ist keine Sache, die ich so nebenbei einfach mal mache. Sondern Gegenwart Gottes wird mein ganzes Leben berühren, wird bis in die Tiefe hinein mein Leben prägen. Und es packt ihn die Angst. Und er kommt auf einen Kurzschluss und sagt sich, auf gar keinen Fall will ich diese Bundeslade, diese Gegenwart Gottes in meiner Nähe haben. Und er überlegt sich, wo kann ich sie unterbringen? Nicht bei mir, irgendwo anders. Und während sie auf dem Weg sind, zwischen dieser Grenze zum Philisterland und Jerusalem, irgendwo in der Mitte, sieht er plötzlich ein Haus. Und du musst dir die Szene vorstellen, du bist der Besitzer dieses Hauses. Du denkst an nichts Böses an diesem Morgen und mit Mal stehen 30.000 Soldaten plus König bei dir im Vorgang. Das ist, was die Bibel sagt. 30.000 Soldaten waren mit ihm plus der König und mit Mal stehen die zwischen deinen Rosen. Hey, wenn du vorher keine Angst hattest, danach hattest du Angst. Was um alles in der Welt wollen die bei mir? Und der König kommt bei dir vorbei und sagt, hör mal, mein Freund, ich hätte da so ein Möbelstück, das ich irgendwie unterstellen muss. Du denkst ja nichts Böses, weil wenn der König bei dir vorbeikommt, da stellst du auch keine Fragen, du bist ja nicht lebensmüde. Und mit Mal steht in deinem Wohnzimmer eine Kiste. Ehrlicherweise, die Engel sind dekorativ da oben drauf. Aber im selben Moment, wo sie das bei dir ins Wohnzimmer stellen, weißt du was, der du einigermaßen in der christlichen, in der jüdischen Historie bewandert bist. Das ist nicht irgendeine Kiste. das ist die Bundeslade. Das ist der Ort, wo Gott selber sichtbar wird. Das ist der Ort, wo der heilige, lebendige, weltenschaffende Gott sich manifestiert. Das ist so ähnlich, als wenn du plötzlich in deinem Wohnzimmer eine Stromanlage mit 1000 Milliarden Volt hingestellt bekommst. Und du weißt im selben Augenblick, solltest du auch nur irgendwie drankommen, wirst du weggebrutzelt. Gegenwart Gottes. Du weißt, wenn deine Kinder Fußball spielen im Wohnzimmer und irgendeiner bricht den Engelflügel ab, weggebrutzelt. Pff. Dir selber wird plötzlich klar, solltest du mit deiner Frau streiten und Gott gefallen deine Worte nicht, Zunge, weggebrutzelt. Pff. Du weißt, solltest du irgendeinen blöden Gedanken denken über deinen Nachbarn. Ey, ist das Hirn weggebrutzelt? Bei manchen wäre das nicht so tragisch, aber immerhin, ja. Da ist ja wirklich ein Hirnschlag, der Schlag ins Leere. Das ist ja gefährlich, wenn das so ist. Aber hey, stell dir vor, die Gegenwart Gottes kommt plötzlich in dein Haus. Mein lieber Mann, an diesem Tag ist fertig mit lustig. Bei jedem Schritt, den du gehst, bei jedem Gedanken, den du denkst, bei jedem Wort, das du redest, überlegst du was? Sollte das irgendwie nicht mit Gottes Willen konform gehen, brutzel, brutzel, brutzel. Mit Mal erlebst du eine Tiefenheiligung bis in die Zehenspitze. Weil du genau weißt, hey, möchte ich, dass der allmächtige, lebendige, heilige Gott irgendwie sauer auf mich ist? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass er die beste Meinung von mir hat, die er je haben konnte. Ehrlicherweise ist das unser Bild von Gott. Und das war das Bild, das David von Gott hatte. Wenn Gott zu mir kommt, dann wird er sofort alles strafen, was schräg ist. Hat irgendeiner von euch schon mal so einen Gedanken über Gott gehabt? Hey Leute, ich bin so dankbar, Obed-Edom hat das kein bisschen gehabt. Als die Bundeslade zu ihm kommt, die Gegenwart Gottes kommt, ist der Mann hellauf begeistert. Ich habe mich gefragt, warum war der begeistert von der Gegenwart Gottes, vor der der König Angst hatte? Weil eine Sache hatte er verstanden, wenn Gott zu mir kommt, dann kommt auch sein Segen. Wenn Gott zu dir kommt, dann kommt auch sein Segen. Und ihm war klar, als Normalmensch in die Gegenwart Gottes kommen, für mich, die Chance ist gleich null. Ich bin weder ein Priester, noch bin ich ein Prophet, König schon gar nicht, dass der übernatürliche Segen Gottes zu mir kommt, nie im Leben. Und mittenmal ist Gott trotzdem da. Und ich habe mich gefragt, Leute, es gibt keinen Zufall bei Gott und es gibt auch keinen Zufall in der Bibel. Die Frage ist, wieso blieb Gott genau an dieser Stelle stehen und wieso wollte Gott genau bei Obed-Edom, so heißt der Mann, Zwischenstation machen? Hast du dich das gefragt? Wieso fand es Gott so unglaublich wichtig, in seinem Wohnzimmer zu sitzen? Wieso wollte Gott bei diesem Mann sein? Was machte den so einzigartig, dass Gott in seinem Herzen beschlossen hatte, ich will diesen Typen segnen. Richtig, er ist kein Prophet. Richtig, er ist kein Priester. Richtig, er ist kein König. Normalerweise steht ihm gar kein Segen zu. Und ich habe ihn trotzdem auf meiner obersten Liste und will ihn segnen. Das war die Frage, die mich berührt hat. Was macht den Mann so einzigartig, dass Gott ihn segnet? Und dafür alles Mögliche in Bewegung setzt. Und der erste Gedanke ist der, sein Name Obed bedeutet Diener. Diener. In dem Herzen dieses Mannes war eine Dienstgesinnung. Ich will Gott und Menschen dienen. Gott liebt es, Menschen zu segnen, die anderen dienen wollen. Gott liebt es nicht, Menschen zu segnen, die den Segen nur selbstsüchtig für sich selber verbraten wollen. Gott hasst diese Selfie-Mentalität. Wir haben mittlerweile das sogar sichtbar, demonstrativ, dieses Ich, mir, meiner, mich angebete. Wir machen Selfies. Wer steht im Selfie immer im Mittelpunkt? Ich. Von jeder Seite. Ich. Und das propagieren wir dann auch fröhlich überall, damit jeder sieht, wie ich wieder aussehe, wie ich wieder sichtbar bin, wie ich wieder wichtig bin. Hey, was für eine kranke Gesellschaft sind wir eigentlich, dass wir das auch noch propagieren müssen in jedem sozialen Medium. Völlig geschädigt. Und Gott spielt bei dieser Ich-Mentalität nicht mit. Null. Segne die heiligen vier, ich, mir, meiner, mich. Und wir wundern uns, dass Gott nicht mitspielt. Und sagt, nee, mach ich nicht. Gott sucht Diener. Gott sucht Menschen, die eine völlig andere Sichtweise haben. Die sagen, Gott, ich möchte den Sinn meines Lebens nicht darin finden, mich um mich selber zu drehen, sondern ich möchte diese erweiterte Sichtweise bekommen, dass ich einen eigentlichen Auftrag für diese Welt habe, Menschen zu segnen, Gott deinen Willen zu tun und diese Gesellschaft positiv zu verändern. Das ist, wozu ich eigentlich da bin. Und Gott findet das in diesem Mann. Und deswegen steht da in 1. Chronik 13, Vers 14, so blieb die Lade Gottes im Haus von Obed-Edom 3 Monate lang. Und der Herr segnete das Haus oder Obed-Edoms und alles, was er hatte. Mir gefällt das. Wenn Gottes Gegenwart das ist, was du willst, was du suchst, dann wird die Gegenwart Gottes dich verändern. Und du wirst ein Segen für deine Ehe, du wirst ein Segen für deine Kinder, du wirst ein Segen für dein Haus. Du hast plötzlich nicht die Mentalität, es muss sich um mich drehen, sondern ich nehme die Liebe und den Segen Gottes und ich segne alles, was um mich rum ist. Und mit Mal verändert sich deine Umgebung. Warum? Weil durch dich der übernatürliche Segen Gottes in alles hineinfließen kann und du ein Kanal wirst. Und wie in Afrika gesehen, wenn mal irgendwo ein Kanal da ist, der Wasser hat und das Wasser weitergibt, mit Mal entstehen Oasen drumherum. Und das ist Gottes Plan für dein Leben. Wenn du willst, dass der übernatürliche Segen auf dein Leben kommen soll, dann entscheide dich und sag, Gott, ich will ein Diener sein. Das ist der Schlüssel. Und Gott fängt an, dich zu segnen, damit du den Segen weitergeben kannst. Und dein Haus und dein Umfeld verändert sich. Du brauchst die Gegenwart Gottes. Wenn du irgendwas suchst, such die Gegenwart Gottes. Wie gesagt, im Alten Testament Gegenwart Gottes suchen bedeutete, die Bundeslade zu haben. In der Bundeslade war was? Haben wir gerade gehört? Die Gesetzestafeln, der Wille Gottes. Die Gegenwart Gottes in deinem Leben zu haben bedeutet, du weißt, was Gott will. Und du entscheidest dich zu sagen, Gott, dein Wille geschieht in meinem Leben. Erste Priorität. Was war noch in der Bundeslade, in der Gegenwart Gottes? Dieses Manna, das übernatürliche Essen. Du entscheidest dich, dass du sagst, ich diene diesem Gott der Fülle, der mein Versorger ist. Und ich höre auf mit diesem Mangeldenken und ich fange an, aus dem Überfluss zu denken und mein Leben nicht damit zu bestreiten, dauernd zu betteln, oh Gott, ich brauche das und das und das und das, sondern zu verstehen, wenn Gott in mein Leben gekommen ist, dann kenne ich den Versorger, dann kenne ich die Quelle, dann kenne ich den Hirten, dann weiß ich, wo es was gibt. Und aus Gottes Liebe und Gottes Fülle heraus beginne ich zu denken und so beginne ich auch zu handeln. Und ich segne die Leute um mich rum, weil ich mit einem Gott verbunden bin, der keinen Mangel hat. Halleluja. Zweite Geschichte, wenn du aus der Gegenwart Gottes lebst. Dritte, wenn du aus der Gegenwart Gottes lebst, das war dieser Stab. Der Stab ist ein Bild für Führung und für Schutz. Und wenn ich weiß, das ist die dritte Denkmentalität, die ich entwickeln darf aus der Gegenwart Gottes, dass Gott auf meiner Seite ist, dann hört das Verliererdenken auf und ich beginne aus dem Siegesgedanken Gottes heraus mein Leben zu leben. Wenn Gott auf meiner Seite ist, warum soll ich mich fürchten? Wenn Gott mit mir ist, wieso soll ich vor irgendwelchen Herausforderungen Angst haben? Er ist groß genug. Verstehst du das? Gegenwart Gottes verändert dich. Verändert dein Denken. Gott dein Wille. Gott aus deinen Möglichkeiten. Gott mit deiner Kraft. Aus was für einem Denken heraus arbeitest du? Gegenwart Gottes veränderte den Mann. Der Mann verändert seine Umgebung. Das ist, was wir wollen. Gottes Gegenwart. Du triffst die richtigen Entscheidungen, weil du seinen Willen tust.
Gott bringt dich an die richtige Position. Mit Mal öffnen sich die richtigen Türen und du bekommst Gunst Gottes, wo immer du gehst. Für mich in Afrika eindrücklich, wir stehen in Nakuru auf der Straße. Wir wussten, wir müssen mindestens 20 Kilometer zurück zu dem eigentlichen Wohnort. Wir hatten einen Gottesdienst gemacht, wir hatten Leute gesegnet. Und während wir da stehen, überlegen wir, wie kommen wir jetzt nach Hause. Wir waren hier an ihren Häubchen erkennbar lustig anzusehen für uns, halten neben uns und sagen, hey Leute, wir haben euch gerade gesehen, können wir euch irgendwie mitnehmen? Die führen uns die 20 Kilometer raus, wo wir hin müssen, völlig normal. Wir hatten noch gebetet und gesagt, Gott, wir würden gerne die Regierung segnen. Und mit Mal bekommen wir einen Anruf von diesem Polizeiobermenschen und wir hatten die Chance, ins Gefängnis zu kommen. Da kommt kein normaler weißer Mensch irgendwie hin. Wenn Gott da ist, dann merkst du, wie Gunst da ist, wie die Türen aufgehen und er derjenige ist, der das bewegt. Das ist großartig zu sehen. Und jetzt kommt die Vollkatastrophe in meiner Geschichte. Nach 3 Monaten ist bis zum König durchgesickert, dass dieser Mann, Obed-Edom, gesegnet ist. Aufgrund dessen, dass er die Gegenwart Gottes bei sich hat. Und König David merkt, es war ein Fehler. Und er schlägt in den Büchern nach und merkt, wow, ich habe den Fehler gemacht. Und er schickt seine Priester los und die holen die Gegenwart Gottes nach Jerusalem. Versuch dir das mal vorzustellen. Du hast 3 Monate lang den Himmel auf Erden. 3 Monate ist Gott selber gegenwärtig. 3 Monate hast du die beste Ehe, die du je in deiner ganzen Zeit hattest. 3 Monate, deine Kiddies laufen in der Spur wie nie vorher. 3 Monate, völlig egal, welche Transaktion du anpackst, es ist immer gesegnet. 3 Monate spürst du das Reden Gottes auf Schritt und Tritt. Merkst du seine Gegenwart, wo immer du bist. Und nach 3 Monaten, bam! Nichts mehr. Was würdest du machen? Du kannst es machen wie manche Christen. Du kannst sauer sein über den, der den Segen geklaut hat. Du kannst es machen wie Leute, die dann darüber nachdenken und sagen, ja, weißt du, früher hatte ich mal eine Zeit mit Gott, da war es mal richtig gut, aber es ist lange her. Was macht Obed-Edom? Die Lade Gottes wird nach Jerusalem gebracht. In Jerusalem wird das größte Fest der damaligen Zeit für diese Neuerrichtung der Stiftshütte der Gegenwart Gottes, der Bundeslade. Es wird eine riesen landesweite Feier geplant. Und für diese landesweite Feier braucht man Mitarbeiter. Und wenn du jetzt weiterliest in 1. Chronik 15. Kapitel, dann siehst du plötzlich in Vers 18, bei den Torhütern für die Stadt Jerusalem, das waren die Typen, die geguckt haben, dass es in der Stadt in Ordnung lief, die für die Toiletten zuständig waren und für was auch immer, damit der Betrieb funktioniert. In der Freiwilligenliste, was denkst du, wer drinsteht? Obed-Edom steht drinne. Und du wunderst dich und sagst, ey, wie kommst du denn hier hin? Ehrlicherweise die Antwort ist, der Mann muss umgezogen sein mit seinem gesamten Haus Richtung Jerusalem. Und er wollte nicht nur Richtung Jerusalem, sondern man braucht Sänger für den Chor, der extra aufgestellt wird für die Feierlichkeiten. Wer steht drin in der Freiwilligenliste? Obed-Edom, du hast das schon verstanden. Es braucht Harfenspieler, also Instrumentalisten. Und wer steht in der Freiwilligenliste drin? Obed-Edom steht drin. Und du denkst, hey, der Mann macht nicht nur den Straßenreinigungsdienst, der singt im Chor und ist gleichzeitig noch bei der Instrumentalistentruppe. Hey, und du fragst dich, wie hat der Mann das gemacht? Den Tag über wirtschaftet er, dass die Stadt sauber ist und am Abend singt er im Chor. Und wenn der Chor gerade Pause hat, spielt er Harfe. Hatte der Mann einen Fulltime-Job? Der hatte mehr als einen Fulltime-Job. Die Frage, die sich stellt, ist, wieso macht der Kerl das? Ehrlicherweise war er kein Priester. Er durfte nicht in die Nähe Gottes. Aber was hatte er verstanden? Wenn ich schon nicht ran darf, an die direkte Gegenwart Gottes, dann so dicht dran wie irgendwie möglich. Verstehst du den Gedanken? Da hatte jemand Sehnsucht nach der Gegenwart Gottes. Und ihr Lieben, ich glaube, das war der Schlüssel, weil Gott sein Herz vorher schon gesehen hat. Der Grund, warum er 3 Monate bei diesem Mann und bei niemandem sonst gewesen ist. Er sah das Herz des Mannes. Dieser Mann hatte eine einzige Sehnsucht. Und diese Sehnsucht hieß: Gott, wenn ich irgendwas in meinem Leben will, dann will ich deine Gegenwart in meinem Leben. Und für diese Gegenwart bin ich bereit, jeden Preis zu bezahlen. Und wenn ich umziehen muss und wenn ich 3 Jobs gleichzeitig mache, ist mir egal. Hauptsache, ich komme irgendwie an deine Gegenwart ran. Verstehst du das Herz? Die Feier ist vorbei. Alle räumen auf. Und plötzlich braucht es an der Bundeslade, ganz dicht an der Gegenwart Gottes. Was glaubst du, wer in der Freiwilligenliste steht, um an der Stiftshütte Dienst zu tun? Lies einfach weiter, Vers 24. In der Liste findest du plötzlich Obed Edom. Der Mann robbt sich Meter für Meter an die Gegenwart Gottes ran. Ich liebe diesen Typ. Ich spüre was von diesem Geist Gottes in ihm. Dieser Mann wusste, hey, die beste Zeit in meinem Leben ist welche gewesen? Als Gott da war. Und wenn ich irgendwas in meinem Leben will, dann will ich, dass Gott da ist. Dann will ich seinen Willen. Dann will ich seine Versorgung. Dann will ich seine Führung. Dann will ich seinen Schutz. Dann will ich, dass Gott auf meinem Leben ruht. Hey, und es ist noch nicht zu Ende. Es ist unglaublich. Dieses Leben, dieser Lebensstil, diese Lebensneuorientierung, die hatte Auswirkungen auf sein Leben. Egal wo er war, Gottes Gegenwart will ich mit mir rumtragen. Und wenn du das liest, ist das großartig. In Kapitel 16, Vers 37 und 38 geht ein bisschen weiter. Jetzt werden Diener für die Bundeslade gesucht. Also Stiftshütte, noch einen Schritt näher. Und was denkst du, wer in der Liste steht? Obed Edom steht in der Liste. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Der Mann hat den Gang durch die Instanzen durch. Ja, Haus verändert, nahe an Jerusalem, in Jerusalem, Job gemacht, in Jerusalem gut den Job gemacht, nächste Stiftshütte und jetzt ist er im Dienst an der Bundeslade. Und was gewaltig ist, ist, da steht Obed Edom und seine 68 Brüder. Und darüber habe ich nachgedacht. Weißt du, was passierte? Warum kamen die Brüder, die Verwandtschaft plötzlich auf die Idee, Gott dienen zu wollen? Weißt du warum? Weil sie gesehen haben, dieser Typ ist durch die Gegenwart Gottes verändert. Sein Herz brennt von dieser Liebe Gottes. Sein Herz ist berührt von diesem Segen Gottes. Dieser Mann denkt anders. Der Mann handelt anders. Der Mann lebt anders. Da kommt Feuer aus diesem Mann raus. Und die haben gesagt, hey, das will ich auch. Was ist mit den Leuten um dich rum? Denk gut drüber nach. Ich höre das, wenn Eltern zu mir sagen, weißt du, ich würde so gerne, dass meine Kinder für Gott brennen. Ich würde so gerne, dass mein Ehemann für Gott brennt. Weißt du, wie meine Frage an dich lautet? Brennst du? Weil wenn das Feuer in dir nicht brennt, wo bitte soll es brennen? Wenn du deinen Kindern vorlebst, dass Job wichtig ist, Fußball wichtig ist, alles wichtig ist, nur Dienst für Gott ist nicht wichtig. Ehrlich, was werden deine Kinder sagen? Papa, erzähl mir keine frommen Sprüche. Dein Leben sagt, dass dein Haus, dass dein Kaninchenstall, dass dein weiß der Geier für Hobby, das ist dir wichtig, aber Gott ist dir nicht wichtig. Erzähl mir nicht, dass das wichtig ist. That's the point. Das ist der Punkt. Und Gott sagt zu dir, hey, was ist der tiefste Sinn deines Lebens? Hast du verstanden, dass die Gegenwart Gottes das Wichtigste ist in deinem Leben? Und seine Brüder sagen, ey, das wollen wir auch. Und wenn du denkst, das war das letzte Mal, dass wir von ihm hören, hast du dich geschnitten. Zehn Kapitel weiter. Mittlerweile wurde der Tempel aufgebaut. Ein Haus für Gott. Mitten im Tempel steht die Bundeslade. Und dann heißt es Vers 4 bis Vers 12.
und sie dienten im Haus des Herrn. Obed, Edom, seine Söhne und seine Enkel. Und ich dachte, wow. Hast du jemals in deinem Herzen dir gewünscht, dass der Segen Gottes nicht nur dich packt mit deinem Leben, sondern deine Familie, deine Kinder, deine Enkel? Und der Segen bis in sich, wie viel, ich weiß nicht, wie viel dir Familienglied hineingeht. War das jemals dein Gebet? Wer war der Schlüssel? Da war einer, der anfing, die Gegenwart Gottes zu suchen. Der sich nicht abhalten ließ davon. Völlig egal, was gemacht wurde, er suchte die Gegenwart Gottes. Er hörte nicht auf. Und er kam immer näher ran. Und er infiltrierte seine Verwandtschaft. Und als die Verwandtschaft infiltriert war, kamen seine Kinder auf die Idee und haben gesagt, ey, das, was Papa hat, was Papa an Segen Gottes hat, was Papa an Gnade Gottes hat, was Papa an Hören auf die Stimme Gottes hat, was Papa an Gunst von Gott bekommt, was Papa mit Gott erlebt, das will ich in meinem Leben auch. Ich will den Segen Gottes. Und du musst mal hören, wie diese Kinder beschrieben werden in Vers 8. Tüchtige, vermögende, angesehene Leute, fähig zum Dienst, geschickt zu ihren Ämtern, denn Gott hatte Obed-Edom gesegnet. Zu Segen Gottes, übernatürlich, überfließend, nicht nur in deinem Leben, sondern durch dich hindurch, in deiner Umgebung, durch dich hindurch, in deine Kinder und Kindeskinder, durch dich hindurch, Reich Gottes sichtbar machen. Was ist die Grundhaltung? Sei ein Diener. Hör auf, dich um dich selber zu. Wo ist die Gegenwart Gottes heute? 1. Timotheus 3, Vers 15. So will ich euch sagen, wie man sich verhalten muss im Haus des Herrn. Welches ist die Gegenwart, welches ist die Gemeinde Gottes? Der Pfeiler und die Stütze der Wahrheit. Gottes Gegenwart ist in seiner Gemeinde heute. Und wenn du sagst, ich will Gott dienen, ich will seine Gegenwart suchen, dann fängst du an, die Gemeinde Jesu zu bauen. Den Plänen Gottes zu dienen, der Gemeinde Jesu zu dienen, in all den Aufgaben und Beschreibungen und von Gott gesetzten Möglichkeiten. Paulus schreibt im Römerbrief, dass unser Leben ein Opfer sein soll, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist ein normaler, vernünftiger Gottesdienst. Sehr stark. Und ich spüre, das ist die Herausforderung, wenn wir darüber reden, mein Herz für sein Haus. Mein Herz für sein Haus bedeutet mein Herz für Gottes Haus und das ist eine Gemeinde. Mein Herz für eine einzige Sehnsucht, dass seine Gegenwart in meinem Leben sichtbar wird. Dass Gottes Gegenwart durch mich andere Menschen berührt und freisetzt. Dass es nicht nur in mir heilende Wirkung hat, sondern durch mich hindurch in so viele Menschen wie nur irgend möglich. Und es kostet mich mein altes, selbstzentriertes, egoistisches Leben. Yep. Aber es bringt mich in die Dimension des übernatürlichen Segens Gottes. Und das ist, wofür ich mich entschieden habe. Leute, nur Christ zu sein, einen frommen Titel zu haben, die Kirchenbank zu drücken, mehr oder weniger langweilig vor sich hinzuleben und mit Samstag Sportschau irgendwie die Woche zu beenden. Das ist ein derartig armseliger Lebensstil. Der mag für Leute, die von Gott und seiner Herrlichkeit keine Ahnung haben, genug sein. Aber der du den lebendigen Gott kennst, bleib da ja nicht stehen. Sondern entdecke, ist durch das Geschenk Jesu Christi prädestiniert, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Gott hat dich gerufen und dass du hier sitzt, ist kein Zufall, sondern ich glaube an göttliche Bestimmung. Und Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich seine Gegenwart erleben und davon geprägt werden. Und wenn wir sagen, Gott, wir wollen unser Herz für dein Haus entwickeln, dann wünsche ich dir, dass du entdeckst, darin liegt meine eigentliche Bestimmung. Teil von diesem übernatürlichen Leib Jesu Christi zu sein, von dieser Familie Gottes, die sich in seiner Gemeinde sichtbar macht. Und das ist völlig egal, wo du herkommst, denn deine gesellschaftliche Position ist überhaupt nicht wichtig. Deine Hautfarbe ist nicht wichtig. Dein Bildungsgrad ist nicht wichtig, sondern alles, was wichtig ist, ist, dass wir die Liebe des Retters Jesu Christi erlebt haben und das macht uns zu Brüdern und Schwestern im Geist. Und miteinander bauen wir Reich Gottes. Heute Morgen möchte ich schließen mit diesem Gebet. Herr, ich will jemand sein, der deine Gegenwart sucht. Nicht nur im Gebet, sondern in praktischer Auswirkung der Liebe, dir zu dienen, Menschen zu dienen, deine Gemeinde zu bauen, wo immer du möchtest, dass wir Einfluss nehmen, mit deiner Liebe reinzuwirken und zu merken, dass mein Leben unter deine übernatürliche Segenskraft kommt und ich einen Unterschied anfange zu setzen, wo ich bin. Oh Gott, mein Gebet ist, dass meine Kinder und meine Kindeskinder diesen Lebensstil übernehmen werden. In Jesu Namen. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir dafür, dass durch Jesus wir in die Lage versetzt sind, in jeden nur möglichen Segen Gottes zu kommen. Vater, aber wir danken dir, dass du einen außergewöhnlichen Segen für all die Menschen vorbereitet hast, die das Herz deiner Liebe verstanden haben und die lernen, von sich selber wegzugucken, auf dich hin, die anfangen, deine Gegenwart und dein Herz zu suchen und die von deinem Herzen der Liebe angezündet beginnen, anderen Menschen zu dienen und diese Liebe weiterzugeben. Vater, wir danken dir für diese unglaubliche Idee, die du hattest, Gemeinde Jesu zu bauen. Eine göttliche Familie, befähigt mit deiner Kraft, ausgerüstet durch deine Liebe, freigesetzt, diese Liebe überall hin zu verteilen und diese Welt mit dir zu verändern. Vater, danke, dass wir Teil davon sein dürfen und dass wir so viele Menschen wie möglich erreichen können, um in diese Liebe mit reinzuziehen. Vater, wir wollen beten, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht Selfie-Leben, sondern Hingabe für dich und für die Menschen. Vater, wir wollen unser Herz für dein Haus, für deine Gemeinde, nicht nur in Worten, sondern in Taten umgesetzt sehen. Und wir glauben daran, dass deine Liebe, dieses Ries und was immer damit in Berührung kommt, erreichen wird durch uns. Das ist unsere Bestimmung und dafür danken wir dir. Vater, und wo wir merken, dass wir irgendwie noch draußen sind, wollen wir reinrücken in deine Nähe. Wir brauchen deine Gegenwart, Herr. Und wenn du jetzt mit uns aufstehst und dieses Lied im Lobpreis singst, sag Gott, ich komme neu in deine Gegenwart. Gott, berühre mich neu. Nimm so mein altes, steinernes, verkrustetes, selbstgefälliges Herz raus und zünde mich an mit dieser Liebe von dir, für dich, für meinen Nächsten, für meine Gemeinde, wo immer du mich hinstellst, Herr. Ich will lernen, ein Verteiler, ein göttlicher Kanal deiner Liebe zu sein.